Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 388.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Lernen mit oder ohne Zensuren. Wie gehen die Länder mit der Bewertung schulischer Leistungen um? Am Mikrofon ist Heidrun Wimmersberg. Sind Noten sinnvoll oder nicht? Pünktlich zu den Sommerferien, kurz vor den Zeugnissen, wird wieder über diese Frage diskutiert. In den Ländern werden die schulischen Leistungen unterschiedlich bewertet. In Bayern braucht man für den Übertritt an eine weiterführende Schule einen bestimmten Notendurchschnitt. Das heißt, es muss schon früh geübt werden, was Lernen heißt. Das gilt auch für die ehrgeizigen Eltern. 100.000 Viertklässler in Bayern haben Anfang Mai ihr wegweisendes Übertrittszeugnis bekommen. Die Noten in den Fächern Deutsch, Mathe sowie Heimat und Sachkunde entscheiden darüber, ob die Kinder in Zukunft auf das Gymnasium, die Realschule oder die Hauptschule gehen, die in Bayern Mittelschule heißt.
Simone Fleischmann, die Schulleiterin der Grund- und Mittelschule Poing bei München.
Du wirst an dem Tag kein glücklicher Lehrer sein und du wirst auch an dem Tag viele Kinder haben, die nicht glücklich nach Hause gehen. Und es tut eigentlich im Lehrerherz weh, wenn du diese Zeugnisse austeilen musst und spürst, dass es jetzt Gewinner und Verlierer gibt. Du bist toll, weil du darfst aufs Gymnasium und du bist wohl weniger toll, weil du darfst nur auf die Mittelschule oder musst auf die Mittelschule gehen. Wir dürfen mal nicht vergessen, die Kinder sind 10. Wir haben Rechtsanwälte, die mit den Eltern bei mir als Schulleiterin in der Sprechstunde sitzen und eine Probe anklagen wollen. Wir haben Kolleginnen, die im Team arbeiten, weil sie es alleine nicht mehr packen, weil Eltern einfach wirklich sehr bissig, sehr genau und manchmal einfach auch im Ton sich vergreifend gegenüber den Lehrerinnen zeigen, weil sie der Ansicht sind, das war jetzt unfair für ihr Kind.
Die Grundschullehrer sind die Schiedsrichter im bayerischen Schulsystem, denn ihr Urteil entscheidet, ob ein Kind nach 4 Jahren Grundschule auf ein Gymnasium gehen darf, auf die Realschule soll oder in die Mittelschule muss. Alles kommt auf 3 Noten an.
Einmal in Mathematik, das 2. Mal in Deutsch und das 3. Mal in Heimat- und Sachunterricht. Hat das Kind dann eine 2,33 aus diesen 3 Fächern im Schnitt, so kann es aufs Gymnasium gehen. Hat das Kind die 2,66, geht's zur Realschule und die Noten darunter, dann ist das Kind geeignet für die Mittelschule.
Die Mittelschule hieß früher Hauptschule. Sie hat bei vielen Eltern in Bayern einen schlechten Ruf, obwohl sie objektiv deutlich besser ist als beispielsweise Hauptschulen in Nordrhein-Westfalen. Gerade auf dem Land sind die bayerischen Mittelschulen meist gut ausgestattet und verzahnen die schulische Ausbildung mit beruflicher Qualifikation. Trotzdem, wer kann, meidet die Mittelschule. An der baden-württembergischen Grenze etwa finden manche bayerischen Mittelschulen kaum mehr Schüler, während die grenznahen Gymnasien in Baden-Württemberg überfüllt sind. Denn dort entscheidet nicht der Lehrer, sondern der Elternwille. In Bayern dagegen bleibt Eltern nur ein Versuch, ihr Kind doch noch auf die gewünschte Schule zu bringen. Ein 3-tägiger Probeunterricht mit anschließender Prüfung, erklärt Ludwig Unger, Sprecher des Bayerischen Kultusministeriums.
Man kann also hier nochmal schauen, kann mein Kind vielleicht mehr, als dem Grundschullehrer ins Bewusstsein gekommen ist, als der Grundschullehrer feststellt. Wenn dann bei diesem Probeunterricht der Schüler in den beiden Fächern eine 4 hat, bis zu einer 4 jeweils, können die Eltern dann auch entscheiden, mein Kind geht künftig auf das Gymnasium bzw. geht auf die Realschule.
Wir haben Nachhilfedramen, wir haben Dramen, was das Lob angeht. Also du kriegst kein Pferd, wenn du nicht aufs Gymnasium kommst.
Für die Grundschullehrerinnen und Lehrer ist es eine schwierige Situation. Sie erleben, wie Kinder im Alter von 6 Jahren voller Begeisterung an die Schule kommen, wie sie fast enttäuscht sind, wenn sie im Unterricht nicht drangenommen werden oder keine Hausaufgaben bekommen. Die Schulleiterin erlebt an ihrer Mittelschule, wie viele Kinder zurückkehren, weil sie es auf dem Gymnasium oder der Realschule nicht geschafft haben. Diese Schulabsteiger sind in Bayern statistisch gesehen 7-mal so häufig wie Aufsteiger. Und für ein Kind ist es, wie für jeden Menschen, schwieriger, einen Abstieg zu verkraften als einen Aufstieg. Deshalb plädiert Ludwig Unger, Sprecher des Bayerischen Kultusministeriums, für mehr Aufklärung bei der Schulwahl, vor allem bei Eltern, die ihr Kind um jeden Preis nach vorne pushen wollen.
Dieser Druck wird im Regelfall vor allen Dingen deshalb von Eltern gemacht, weil sie das System so wenig kennen. Weil es nämlich nach der vierten Klasse immer noch andere Möglichkeiten gibt, den Weg zu einer Hochschulreife zu gehen. Man kann zum Beispiel den mittleren Schulabschluss sowohl an der Mittelschule machen, man kann ihn in der Realschule machen und kann danach auf die Fachoberschule gehen oder nach einer Lehre auf die Berufsoberschule gehen. Mittlerweile erwerben 40% der Menschen, die eine Hochschulzugangsberechtigung haben, erwerben diese über die Fach- und die Berufsoberschule, nicht über das Gymnasium.
Michael Watzke berichtete. Schulnoten beurteilen die Leistungen keineswegs objektiv. Immer wieder zeigen wissenschaftliche Studien, dass Lehrer meist unbewusst auch andere Kriterien in die Zensuren einfließen lassen. Mädchen bekommen bei gleicher Leistung bessere Zensuren als Jungs. Kinder aus Akademikerfamilien schneiden in der Schule besser ab als Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern. Viele Schulen in freier Trägerschaft lehnen die Notengebung nicht nur aus diesem Grund ab, wie zum Beispiel die Waldorfschulen. Claudia van Laak hat eine von ihnen besucht, die Rudolf-Steiner-Schule in Berlin-Dahlem.
Es hat bereits geklingelt, der Lehrer ist auch schon im Klassenraum, aber die Schülerinnen und Schüler plaudern munter weiter, üben Gitarre, spielen mit dem Ball.
Gabriel, verstaust jetzt den Ball, bitteschön.
Klassenlehrer Kilian Hatstein-Blumenthal bleibt trotz des Lärms entspannt. Er weiß, das morgendliche Anfangsritual wird Konzentration in die Klasse bringen, ohne dass er laut werden muss.
Wir sollten uns auf jeden Fall erstmal begrüßen. Ja, also bitteschön.
Guten Morgen, Frau van Laak. Und guten Morgen, Herr Hartstein.
Guten Morgen, 8. Klasse. Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet, in der die Sterne funkeln.
Nach dem Morgenspruch kann der Unterricht beginnen. Während die Kinder in den staatlichen Schulen derzeit unter den letzten Prüfungen vor den Sommerferien ächzen, bereitet sich die 8. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule auf ihr Klassenspiel vor. Kilian Hatstein-Blumenthal studiert mit seinen Schülerinnen und Schülern ein Stück des italienischen Komödiendichters Carlos Goldoni ein.
Letzte Bemerkung für Mederzo. Wir haben ja gesagt, es spielt nicht vor 400 Jahren, sondern es spielt...
Eine Stunde später, Geschichtsunterricht in der 7. Klasse. Das Thema Französische Revolution. Die Eindrücke aus dem Unterricht der 7. und 8. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule Berlin zeigen... Keine Noten zu geben, ist nur ein kleiner Teil eines größeren pädagogischen Konzeptes. Für Kilian Hatstein-Blumenthal sind Zensuren Ausdruck eines schlechten Schulsystems. Noten dienen lediglich dazu, Kinder in Schubladen zu stecken, sagt der 43-Jährige überzeugt.
Mit Lernen haben Noten nichts zu tun.
Waldorfschüler schreiben durchaus Tests oder Vergleichsarbeiten, die mit Punkten bewertet werden. Am Ende des Schuljahrs steht aber kein Notenzeugnis, sondern eine ausführliche schriftliche Beurteilung. Als staatlich anerkannte Ersatzschule muss die Berliner Rudolf-Steiner-Schule allerdings Kompromisse eingehen, kann nicht vollständig auf Zensuren verzichten. In der 11. Klasse findet für alle die Prüfung zum mittleren Schulabschluss statt, in der 13. das Abitur. Ein Jahr später als an den Berliner Gymnasien. Schülerstimmen.
Ja, also ich gehe halt seit der 1. Klasse auf diese Schule und für mich war das dann schon was Neues. Obwohl ich mich eher gefreut habe, weil ich immer so mal wissen wollte, auf welchen Noten ich stehe. Klar war ich auch geschockt, weil ich in Mathe zum Beispiel eine 5 geschrieben habe.
Ich persönlich würde einfach bevorzugen, dass man in der 9. schon Noten kriegt, also auf der Waldorfschule, dass man dann da reinkommt. Weil in der 11. dann finde ich es ein bisschen zu spät, weil man dann halt... schon ein bisschen überfordert ist damit.
Noten in der Oberstufe sind für Waldorfschulen ein notwendiger Kompromiss. Würden sie der reinen Lehre folgen und bis zum Schluss keine Zensuren vergeben, müssten die Kinder die Schule ohne einen staatlichen Abschluss verlassen. Und dann würde das Interesse an den Waldorfschulen drastisch sinken.
Während andere über Noten oder keine streiten, geht es mancherorts im Ruhrgebiet erstmal darum, überhaupt zu lernen. Denn gerade Kinder aus sozial schwachen Familien bekommen von zu Hause keinerlei Hilfe bei den Hausaufgaben und die Schulen können auch nicht alle Defizite auffangen. Die Folge, die Kinder kommen im Unterricht nicht mit, bekommen schlechte Noten. In Essen gibt es seit mehr als 10 Jahren ein Projekt des Kinderschutzbundes, das sich genau um dieses Problem kümmert. Lernen, wie man lernt, heißt die Initiative, in der inzwischen rund 400 Kinder betreut werden. Friederike Schulz hat sie für uns besucht.
16, 24.
Die Drittklässlerinnen Maja und Marisa beugen sich über ihre Mathehausaufgaben. Bis morgen müssen sie die Achterreihe auswendig können. Neben ihnen auf der Holzbank in der gemütlichen Wohnküche sitzt die Sozialarbeiterin Corinna Erdmann und gibt Tipps.
5 mal 8.
41.
Überleg doch mal. 32, 4 mal 8 sind 32, 5 mal 8.
Es ist Mittwochnachmittag, kurz nach 2. Zeit für Schularbeiten beim Projekt Lernen, wie man lernt, in der Essener Innenstadt. In den Räumen einer ehemaligen Schule bietet der Kinderschutzbund eine Nachmittagsbetreuung für rund 40 Grundschulkinder an, die wie die 9-jährige Marisa zu Hause keine Unterstützung bei den Schularbeiten bekommen.
Keine Hilfe mehr zu Hause? Das geht nicht. Also meine Mama kann das nicht verstehen, weil sie kann nicht so gut Deutsch und dann muss ich immer hier hingehen.
40?
Marisa beißt sich auf die Zunge, schreibt die 8er-Reihe bis 96 in ihr Matheheft. Ihre Eltern stammen aus Portugal, die von Maya aus dem Libanon. Es sind Familien mit Migrationshintergrund, an die sich das Angebot vor allem richtet, sagt Corinna Erdmann, die das Projekt leitet.
Viele haben einen Migrationshintergrund, was nicht automatisch heißt, dass sie sozial schwach sind. Die Kombination trifft aber hier oft zu. Gerade in diesen Stadtteilen sind auch Stadtteile mit sozialem Erneuerungsbedarf, aus denen die Familien kommen. Sind zum Teil anregungsarme Elternhäuser, wie man so sagt, die zum großen Teil haben die Schwierigkeiten, ihre Kinder zu unterstützen in der schulischen Entwicklung, weil sie entweder selber der Sprache nicht mächtig sind oder es gibt Analphabeten auch unter den Familien und welche mit sehr, sehr niedrigem Schulabschluss. Also da haben die Eltern oft keine Möglichkeit zu unterstützen.
Die Idee für Lernen, wie man lernt, entstand vor 12 Jahren aus einem Projekt zur Sprachförderung für Mütter mit Migrationshintergrund. Viele Frauen brachten damals ihre Kinder mit, die zunächst nur von ehrenamtlichen Helfern betreut wurden. Das Angebot stieß auf so großes Interesse bei den Familien, dass daraus eine dauerhafte Einrichtung wurde. Inzwischen gibt es 4 Häuser in verschiedenen Bezirken, in denen insgesamt rund 400 Kinder regelmäßig kostenlos betreut werden.
Schreibst du morgen eine Mathearbeit oder einen Mathe-Test?
Im obersten Stockwerk beaufsichtigt Marion Marx an diesem Nachmittag die Jungengruppe. Sie übt mit dem Viertklässler Kenneth schriftliches Dividieren. Marion Marx ist eine von 60 ehrenamtlichen Helferinnen, die für die Betreuungsarbeit des Kinderschutzbundes unentbehrlich sind. Schließlich finanziert sich das Projekt zum größten Teil über Spenden.
Mir macht das sehr viel Freude, weil ich finde, dass die Kinder einem auch ganz viel zurückgeben von dem, was man in sie investiert, sind eigentlich sehr dankbar, auch sehr freundlich und in der Regel auch sehr lernwillig und fleißig. Und das ist eigentlich das Schöne hier.
Werkunterricht und Basteln gehören zum festen Bestandteil, ebenso wie Ausflüge in die Umgebung und regelmäßige Sportangebote in der eigenen Turnhalle, erzählt Corinna Erdmann.
Wir versuchen eben ganzheitlich zu fördern. Wir beziehen uns nicht nur auf das reine schulische Lernen. Der ganz große Bereich der Sprachförderung und Leseförderung spielt eine entscheidende Rolle mit einer Bücherei, die wir hier im Haus haben zum Beispiel, mit auch kleineren Aktionen in unserem Buchclub, wo wir zum Beispiel Theaterstücke einüben oder auch Hörspiele schon aufgenommen haben.
Die Nachfrage nach einem Betreuungsplatz ist so groß, dass die Mitarbeiter inzwischen eine Warteliste führen müssen. Corinna Erdmann und ihre Kollegen wissen, dass sie nicht alle Defizite ausgleichen können. Doch tatsächlich hätten die meisten Kinder schon nach dem ersten Jahr in der Nachmittagsbetreuung deutlich bessere Noten, sagt die Projektleiterin.
Wir bitten die Kinder und Jugendlichen, die Zeugnisse mitzubringen. Und die machen das auch, selbst wenn die Zeugnisse mal schlechter sind. Haben wir erstaunliche Bereitwilligkeit von den Kindern und Jugendlichen, diese Zeugnisse mitzubringen, weil sie einfach nichts befürchten bei uns, sondern weil wir daraus wieder Gespräche führen mit den Kindern. Wir machen halbjährlich Lernzielgespräche und da spielt das Zeugnis auch eine Rolle. Und wir versuchen schon anhand dieser Zeugnisse das zu messen und können durchaus da auch Erfolge feststellen.
Soweit der Länderreport für heute.
Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
Mein Name ist Michael Link. Ich bin Jahrgang 1963. Ich bin Mitglied der Freien Demokratischen Partei. Ich bin zurzeit in der Position des Staatsministers im Auswärtigen Amt und vor allem des deutsch-französischen Beauftragten von Seiten der Bundesregierung.
Ich heiße Werner Kesner. Ich bin Europaminister. Ich bin geboren in 1963, Sozialistische Partei.
Innenansichten der deutsch-französischen Freundschaft zum 50-jährigen Jubiläum des Élysée-Vertrags. Eine Sendung von Andreas Noll.
Das Militär soll im Dienste der Demokratie handeln, um die Sicherheit zu gewährleisten, den Frieden zu sichern bzw. neu zu etablieren. Unser Einsatz in Mali geht in diese Richtung. Das Militär handelt im Dienste und im Sinne der Politik, von der es kontrolliert wird.
Die Armee selbstverständlich ein Instrument immer dann, wenn andere Möglichkeiten der Krisenprävention oder Krisenbekämpfung nicht funktioniert haben. Wir haben den Ansatz, dass wir einen Ansatz militärischer Zurückhaltung pflegen.
Donnerstagabend irgendwo am Rhein. Die Bundeswehr ist zum Appell angetreten. Im Flecktarn-Kampfanzug stehen gut 100 Soldaten vor dem Rathaus. Es ist dunkel. Nur die Fackeln spenden ein wenig Licht. Ein Panzer steht etwas abseits.
Zuwendung an den Bataillonskommandeur. Die Augen links!
Wir sind in Frankreich, 30 Kilometer südlich von Straßburg. Er findet das wunderbar, dass die Bundeswehr sich hier öffentlich präsentiere, sagt ein Einwohner aus Rhino, der die Kommandoübergabe beobachtet. Um dann auf Deutsch zu ergänzen.
Und heutzutage ist gar kein Problem mehr. Das muss sein für Europa.
Gestört wird das Jägerbataillon 291 der deutsch-französischen Brigade dann doch noch von der Kirche. Die geladenen Gäste haben auf einem zur Tribüne umgebauten LKW Platz genommen. Es ist kalt, aber die Marseillais singen fast alle voller Inbrunst mit. Die französische Nationalhymne kommt genauso vom Tonband wie wenig später die deutsche. Beim anschließenden Umtrunk im Gemeindesaal erklärt Bürgermeisterin Danielle Millière, warum die Deutschen heute nach Rhino gekommen sind.
Unsere Gemeinde hatte eine Patenschaft mit dem ersten Pionierregiment der französischen Streitkräfte. Nach dem Abzug des Regiments ist das deutsche Jägerbataillon als Ersatz in die Straßburger Kaserne gezogen. Und die deutschen Verantwortlichen haben mich direkt gefragt, ob man diese Patenschaft fortsetzen könne. Ich habe dann mit unseren Weltkriegsveteranen gesprochen, um mögliche Empfindlichkeiten im Vorfeld zu erkunden. Und ich war dann sehr glücklich, als wirklich ausnahmslos alle gesagt haben, aber nein, kein Problem. Das ist Europa, das neue Europa.
Zufrieden ist auch Patrick Theisen. Der Oberleutnant hat die Kommandoübergabe geplant. Eine durchaus heikle Aufgabe.
Wir sind zum einen eben deutsches Kampftruppenbataillon in Frankreich und gerade das Elsass hat ja sehr unter der deutschen Besatzung, unter der Nazi-Herrschaft gelitten. Und man muss dazu sagen, es haben ja Elsässer sowohl auf deutscher als auch auf französischer Seite gekämpft und sind gefallen. Insofern ist es für uns eben umso wichtiger, dass wir diese Verbindung knüpfen und denke ich, das ist uns ganz gut gelungen. Die einzige Störung, wenn man das so sehen kann, aber ich fand es eigentlich eine Bereicherung, war der Glockenturm sozusagen als passende Untermalung zur Musik.
Theisen zählt zu den Vorzeigesoldaten der Brigade. Schon der Vater des 26-Jährigen war als Bundeswehrverbindungsoffizier in Frankreich stationiert. Theisens Mutter ist Belgierin.
Die Heeresaufklärungstruppe, donc de l'arme, de renseignement, de l'armée terre.
Als Zugführer hat Theisen Verantwortung über ein Dutzend Soldaten. Französisch spricht er genauso perfekt wie Deutsch. Sonderaufträge sind kein Problem. Ein französischer General ist zum Besuch des Bataillons erschienen. General Fuchs vom französischen Heereskommando lässt sich in der Straßburger Kaserne die Ausrüstung der deutschen Kameraden zeigen. Zum Beispiel den Spähpanzer Fennec. Die dazugehörende Elektronik kann über Motorengeräusche und Erschütterungen im Boden Fahrzeuge in großer Entfernung identifizieren. Der General ist angetan und Theisen will das Erkennungssystem BOSA im Praxistest demonstrieren. Ein Bundeswehrfahrzeug fährt in deutlicher Entfernung über das Kasernengelände.
Das System hat jetzt erkannt, dass es ein Fahrzeug vorbeigefahren ist.
mit einer ungefähren Geschwindigkeit von 49 km/h. Man sagt, es war ein Radfahrzeug, ein 5-Tonner, 1017 Daimler-Benz mit 76%iger Wahrscheinlichkeit. Oder keine anderen Typen.
Also wenig später ist die Vorführung beendet.
Also wenn Sie zum Bosa keine Fragen mehr haben?
Nein, keine Frage mehr zum Bosa. Vielen Dank.
Für Oberleutnant Theisen ist damit der Auftrag erledigt. Auf der Stube lässt er den Dienst in der Brigade Revue passieren. Seit Oktober 2011 ist er in Illkirch-Grafenstaden im Süden von Straßburg und immer noch angetan davon, wie die Franzosen ihn und die Kameraden aufgenommen haben.
In Deutschland gibt es eben durch den Zweiten Weltkrieg diesen Bruch. War das der Präsident Köhler, hatte das ja mit diesem Begriff freundliches Desinteresse beschrieben, während in Frankreich man als Soldat noch, denke ich, einen recht hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat.
Diese Anerkennung überträgt sich offensichtlich auch auf die Bundeswehr, unabhängig von den vielen Kriegen, die beide Länder um das Grenzland geführt haben. Heute fahren die jungen Deutschen ganz selbstverständlich in Uniform in der Tram durch Straßburg.
Ich bin ja deutscher Soldat, wurde bis jetzt überall freundlich empfangen und auch die Uniform, muss man sagen, ist hier eher, also man wird hier auch freundlich gegrüßt, auch von Elternpersonen, von Jungen.
Dabei hatte es durchaus Bedenken gegeben, als Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy 2009 entschieden, ein deutsches Jägerbataillon dauerhaft im Elsass zu stationieren. Doch die Deutschen sind die Sache generalstabsmäßig angegangen, haben sich nahezu mustergültig ins kommunale Leben integriert. Kein Nationalfeiertag, kein Kriegsgedenken ohne Bundeswehrabordnung. Nicht nur in Straßburg, auch in Paris.
Unser Bataillon hat jetzt am 14. Juli teilgenommen am französischen Militärdefilé zur Feier des französischen Nationaltags, weil wir Teil der europäischen und französischen Sicherheitsstrategie sind. Deswegen marschieren wir mit und sind wirklich Teil dieses Defilés, was ja die höchste Stufe ist, irgendwie der Repräsentation in Frankreich. Ich meine, das ist das absolute Highlight für jeden, der das schon mal gesehen hat oder daran teilgenommen hat.
Für die Deutschen nicht nur eine aufwendige Übung, für die sie wie alle Teilnehmer wochenlang trainieren müssen, sondern auch eine neue politische Erfahrung.
Die Franzosen halten ganz bewusst dran fest an diesem Nationalfeiertag, weil sie sagen, okay, das ist der Tag, an dem wir ganz bewusst eben unsere Truppen hochleben lassen, an sie denken, uns bei ihnen bedanken und daran wird es erstmal nicht gerüttelt. Und ich finde, das ist schon ein Statement und sowas gibt es bei uns in Deutschland nicht.
Doch bei aller Begeisterung über ihr Stationierungsland, noch immer hoffen viele Soldaten auf einen großen gemeinsamen Auslandseinsatz der deutsch-französischen Brigade. Militärisch gäbe es dafür nach intensiver Vorbereitung sicher keine Hindernisse.
Wir haben ja auch schon mit Franzosen viel geübt. Auch auf einem französischen Übungsplatz zum Beispiel für Orts- und Häuserkampf. Natürlich immer ein bisschen unterschiedliche Militärkulturen hat, aber dass man da natürlich gemeinsam im Einsatz geht. Also aus meiner Sicht, denke ich, ist es möglich.
Sie ticken schließlich ähnlich, die deutschen und die französischen Soldaten. Ein kleiner Unterschied fällt Theisen dann doch ein, als aus dem Fenster auf das Nachbargebäude blickt.
Diese eine französische Fanmeldekompanie, die hier im Gebäude neben uns ist, die treten jeden Morgen eine Stunde später an, um 8, und gehen deswegen halt auch vielleicht eine halbe oder eine Stunde später.
Und dann gibt es da noch dieses Gefühl, das beide Länder trennt. Theisens Kameradin Sabrina Vernet vom Stab der deutsch-französischen Brigade spricht es aus.
Il est vrai que pour les Français et il n'y a pas d'hésitation de tabou à parler d'action de guerre, de feu.
Es ist richtig, dass wir in Frankreich nicht zögern, vom Kriegseinsatz zu sprechen. Wir lernen in der Schule, unser letztes Mittel ist der Kampf, der Feuerkampf. Die Kriegsausrichtung der Deutschen ist da weniger stark. Bei uns ist das akzeptiert. Wir sind da, um zu kämpfen und Krieg zu führen.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Der Arbeitsmarkt der Zukunft.
Am Morgen in der Küche des Ehepaars R. in Thüringen.
Das ist ganz normal. Frühstücken, um 9 zur Arbeit gehen und um 12 wieder nach Hause gehen.
Die Kartoffeln stehen hier. Da holst du mal noch Quark. Machen wir heute Quark und Kartoffeln. Und dann bring schön Erdbeeren aus dem Garten.
Am Frühstückstisch streckt Frau R. ihrem Mann auf, was er zum Mittagessen vorbereiten soll. Dann verabschiedet sie sich und geht ins Büro. Jutta R. ist 75 Jahre alt. Für einen Handwerker schreibt sie Angebote, zeichnet Baupläne, kalkuliert Preise, erledigt die Abrechnungen und kümmert sich um den Schriftverkehr.
Das ist ein Minijob auf 400-Euro-Basis. Ja, das hat sich so aufgebaut. Das sind ja nun fast 20 Jahre oder 20 Jahre. Wir arbeiten richtig Hand in Hand.
Nach dem Fall der Mauer mit Mitte 50 wurde die technische Zeichnerin arbeitslos. Es folgten verschiedene Umschulungen, bei denen sie den Umgang mit diversen Computerprogrammen zum Kalkulieren, Planen und Zeichnen lernte. Es macht ihr Spaß, dieses Wissen anzuwenden. Und das Geld kann sie auch gebrauchen.
Ja, die Rente ist nicht so. 10 Jahre bin ich zu Hause geblieben, bei meinen Kindern. Und das fehlt ein ganz kleines bisschen. Wenn sie 10 Jahre ohne Tätigkeit waren, das ist noch ein Zuverdienst fürs Reisen und die Rente ein bisschen auffrischen. Und sie sehen, wir haben eine schöne große Wohnung. Das können wir uns auch leisten.
Das Alter als Lebensphase verlängert sich für etliche Menschen um 2, 3 oder gar 4 Jahrzehnte. Heute beziehen im Durchschnitt Frauen fast 20 Jahre Rente, Männer 15 Jahre. Das sind 10 bzw. 5 Jahre länger als 1960. Die Rentenversicherungssysteme drohen zu kollabieren, heißt es. Und nun wird Schritt für Schritt die Rente mit 67 eingeführt. Martin Brussig ist Arbeitsmarktforscher an der Universität Duisburg-Essen. Seine Zahlen sagen, gegenwärtig schafft es nur etwa jeder 5. überhaupt bis 65 zu arbeiten. Allerdings wächst langsam der Anteil derjenigen, die aus einer stabilen Beschäftigung in die Rente wechseln.
Aber das gilt nicht für alle. Und in einem großen Teil der einfachen, aber auch qualifizierten manuellen Berufe scheiden die Beschäftigten nicht erst mit 60 aus und da gehen die Quoten auch nicht mit 55 zurück, sondern sie gehen noch vorher zurück.
Dachdecker, Gerüstbauer, Elektriker, Industriemechaniker, Feuerwehrleute, Lokführer und Gleisbauer, aber auch Erzieherinnen, Lehrer und Lehrerinnen, Pflegekräfte und Kellner gehören heute zu denen, die ab 60 in großer Zahl nicht mehr berufstätig sind.
Mein Name ist Ingo Nürnberger, ich leite hier im DGB-Bundesvorstand die Abteilung für Sozialpolitik, koordiniere also für den DGB Gesundheitspolitik, Rentenpolitik, Pflege, Arbeitsschutz. Das ist ganz schön anstrengend, viel zu tun. Trotzdem habe ich natürlich als jemand, der eine sehr qualifizierte Tätigkeit ausübt, wahrscheinlich eher die Chance, bis 67 durchzuhalten, als jemand, der in der Pflege arbeitet oder als Verkäuferin körperlich hart arbeitet oder gar auf dem Bau. Das sind schon unterschiedlich verteilte Chancen.
2 Millionen Arbeitsplätze mehr für ältere Beschäftigte müssten geschaffen werden, sollten im Jahr 2020 nur die Hälfte der 65-Jährigen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein. Auf die Frage, ob die Weichen gestellt sind für den Arbeitsmarkt der Zukunft, der allen Beschäftigung bietet, die erst ab dem 67. Lebensjahr ihre Regelaltersrente ohne Abschläge erhalten, antwortet der Gewerkschaftsmann klar und deutlich nein. Hinter vorgehaltener Hand wird von den Mumien gesprochen, wenn erfahrene Ingenieure, Anwälte, Techniker, Architekten, Journalisten nach dem Renteneintritt ihr Wissen dem Unternehmen weiter zur Verfügung stellen. Nach Schätzung tun das übrigens ungefähr 6% der 65- bis 70-Jährigen. Über das Thema Beschäftigung Älterer wird noch immer zu kurzatmig nachgedacht, ist Ingo Nürnberger überzeugt.
Es gibt wirklich sehr viele Modelle und Projekte, die von der Regierung gefördert werden, manchmal etwas unstrukturiert.
Dennoch steigt die Erwerbsquote bei den älteren Beschäftigten in Deutschland. Entscheidend dazu beigetragen hat auch die höhere Erwerbstätigkeit von Frauen. Doch viel mehr älterer Arbeitnehmer sind in den Arbeitsmärkten von Großbritannien, Tschechien, Litauen, Estland, Norwegen und Dänemark integriert. Zu den Spitzenreitern zählt Schweden, wo mehr als 2/3 der über 65-Jährigen noch berufstätig sind.
Die haben zuerst investiert in die Beschäftigungsfähigkeit, haben die Gesundheitsförderung ausgebaut, investieren auch häufig mehr Geld in Fortbildung und dann erst wurde über ein höheres Rentenalter nachgedacht.
Bereits jetzt arbeiten mehr als 860.000 Menschen zwischen 50 und 64 Jahren nur auf Minijobbasis, Tendenz steigend. Noch einmal so viele sind arbeitslos. Mit jenseits der 60 sich in den Arbeitsmarkt einbringen zu können und daraus ihre Befriedigung zu ziehen, das ist ein Traum, den sie längst ausgeträumt haben. 760.000 geringfügig Beschäftigte über 65, registrierte die Bundesanstalt für Arbeit 2011. Wer weiß, ob die Lust nach Abwechslung und Kommunikation, die Flucht vor dem Partner oder die Not sie treibt. Auffällig für die Arbeitsmarktforscher ist allerdings, wie viele Rentner sich mit Putzen und bei Sicherheitsdiensten verdingen. Das sind Jobs mit flexiblen Zeiten, aber immer auch schlecht bezahlte Jobs. Soll das der Arbeitsmarkt der Zukunft für die Alten sein?
Dass sich das in den Betrieben alleine naturwüchsig ergibt, ich glaube, das ist eine trügerische Hoffnung der Bundesregierung.
Ein Feature von Barbara Leitner. Es sprach Viola Sauer. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012.